Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Gesellschaft in Deutschland driftet immer weiter auseinander. Nicht nur was Politik und Weltanschauung angeht, sondern auch finanziell. Die berühmt-berüchtigte Schere zwischen Arm und Reich ist weit geöffnet und reale Aufstiegschancen sind für immer mehr Menschen unerreichbar. Das belegen zahlreiche Statistiken, die ein düsteres Bild von der derzeitigen Lage zeichnen. Der Journalist und politische Blogger Jens Berger hat dies in seinem aktuellen Buch »Wem gehört Deutschland?« zusammengefasst und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Berger.
Ja, hallo.
Herr Berger, bei Ihrem Buch handelt es sich um eine Neuauflage. Erstmals ist »Wem gehört Deutschland?« 2014 erschienen. Warum jetzt, 10 Jahre später, die Komplettüberarbeitung?
Ja, eigentlich wollten wir, also mein Verlag und ich, zum 10-Jährigen einfach nur eine überarbeitete Auflage, in der halt die Zahlen einfach nur erneuert sind, herausbringen zum 10-Jährigen Jubiläum. Dann habe ich aber schnell bei der Recherche schon festgestellt, dass sich so massiv viel geändert hat in diesen 10 Jahren, dass ich meinen Verleger überredet habe, dass wir ein komplett neues Buch herausbringen, also eine komplett neu bearbeitete Auflage. Und ja, die ist jetzt auf den Markt gekommen.
In den vergangenen 10 Jahren, da ist in der Tat viel passiert. Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine-Krieg, um jetzt nur diese 3 großen Ereignisse herauszupicken. Wenn wir bei dem Bild der auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich bleiben, welche Auswirkungen hatten diese 10 Jahre denn da ganz konkret?
Die erste Hälfte dieses Jahrzehnts, da hat es sich sogar ein bisschen angeglichen, das Vermögen. Im Hintergrund ist, dass die Zinsen relativ günstig waren und doch mehrere Leute halt dieses Niedrigzinsumfeld genutzt haben, um Immobilien zu erwerben, also um ihr eigenes Haus zu bauen oder um sich ihre Eigentumswohnung zu kaufen oder eine Bestandsimmobilie halt. Immobilien, gerade eben bei der Mittelschicht, das sind doch der größte Einzelfaktor, was jetzt so die Vermögensaufstellung angeht. So bei der Unterschicht ist es hauptsächlich das eigene Auto und bei der Oberschicht kommen dann halt Betriebsvermögen hinzu und Immobilienvermögen für nicht selbstgenutzte Immobilien, also sprich für vermietete Immobilien und natürlich auch noch Geldvermögen, also Fondsanteile, Aktien und so weiter und so fort.
Genau, dann kamen die zweiten 5 Jahre.
Dann kamen die zweiten 5 Jahre. Erstmal gekennzeichnet durch die Corona-Maßnahmen. Die hatten in der Mittelschicht erstmal ziemlich skurrile Auswirkungen, nämlich sind die Ersparnisse hochgegangen. Der Grund ist relativ einfach. Die Leute konnten halt beispielsweise für den Urlaub, für die Gastronomie, fürs Weggehen nicht mehr das Geld in gewohnter Art und Weise ausgeben. Ist klar, durch die Maßnahmen war das halt verunmöglicht. Was haben sie gemacht? Haben halt entweder Schulden abgebaut oder haben das Geld auf dem Konto gelassen, womit es dann als Geldvermögen zählt. Bei der Unterschicht, die hatte nicht dieses Privileg. Da waren auch ganz viele halt, die in prekären Arbeitsverhältnissen waren, die jetzt nicht abgesichert waren durch beispielsweise Kurzarbeitergeld. Sehr viele kleine Selbstständige, beispielsweise Gastronomen, gehörten auch dazu, die in dieser Zeit massiv von ihrem eigenen, sofern vorhandenen Vermögen gezehrt haben. Also sprich, sie wurden ärmer. Auf der anderen Seite, bei den Superreichen war es dann wieder so, da nach einem kurzen Schock ja vor allen Dingen die Preise für Anlagegüter, Aktien, Immobilien massiv in die Höhe gegangen sind. Die haben dann halt davon profitiert. So, kaum waren die Corona-Maßnahmen vorbei, wissen wir ja alle, kam es dann im Folge des Ukraine-Kriegs zu den Sanktionen und mit den Sanktionen kam halt dieser gewaltige Preissprung vor allen Dingen für Energie. Und darunter wiederum hat sowohl die Unterschicht als auch die ganze breite Mittelschicht richtig stark gelitten. Während das eigentlich bei der Oberschicht Minuseffekte konnte man da statistisch kaum ausmachen. Ist klar, weil die Konsumausgaben nur einen relativ kleinen Anteil oder Kosten jetzt generell für Energie nur einen kleinen Anteil halt des verfügbaren Einkommens dort ausmachen. Und auf der anderen Seite ja gerade in bestimmten Bereichen Energiekonzerne, nur mal ein Beispiel zu nennen, ja auch wieder die Aktien ordentlich nach oben gegangen sind, was vor allen Dingen halt dieser Oberschicht genutzt hat. Also wir können klar von der Umverteilung reden, von unten nach oben, die halt ins Beginn der Corona-Maßnahmen wieder massiv eingesetzt hat. Und insofern hat sich so ein langfristiger Trend, also die Bewegung, die ich so beschreibe, die ist seit den 80ern, seit den 90ern verstärkt, merkt man das, dass diese Vermögensschere auseinandergeht und in den letzten Jahren dann nochmal ganz massiv, ne?
Bleiben wir noch kurz bei der Corona-Zeit. Zwischen 2020 und 2022, da wurden doch aber etliche Milliarden vom Staat ausgegeben, um den wirtschaftlichen Folgen von Lockdowns und Maßnahmen entgegenzuwirken. Häufig war da auch von der Gießkanne die Rede. Heißt denn, dass all diese Staatsausgaben in dem Fall nichts gebracht haben oder vielleicht sogar noch zur Schere beigetragen haben?
Also zum einen haben die in der Tat etwas negative Entwicklung abgefedert, dort wo sie zielgenau gelandet sind, diese Corona-Hilfen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass ein sehr, sehr großer Teil dieser Corona-Hilfen entweder direkt oder indirekt bei den Großkonzernen gelandet ist. Nehmen wir mal als Beispiel VW. Die haben leere Auftragsbücher, was auch was mit den Lieferketten infolge der Corona-Maßnahmen in China zu tun hatte. Und da haben sie ihre Leute erstmal alle in Kurzarbeit geschickt, was ihnen eigentlich so betriebswirtschaftlich sehr gelegen kam. So konnten sie eine Produktionspause machen und haben die kompletten Personalausgaben dann an die Sozialkassen ausgelagert. Kurzarbeitergeld kommt ja aus den Sozialkassen. Und das war natürlich eine feine Sache. Während dieser Corona-Zeit haben mir jetzt keine einzige Ausnahme bekannt von den DAX-Konzernen, haben alle riesige Gewinne gemacht. Und das war ja nicht nur in Deutschland so, das war ja auch weltweit so. Und insofern auch das war dann halt wieder so eine Umverteilung.
Aber Deutschland ist doch ein Sozialstaat. Das sagt ja jeder Regierungspolitiker am Tag mindestens dreimal. Wollen Sie dem also widersprechen?
Ja, Deutschland ist ein Sozialstaat, der allerdings sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Das ist so dieser neoliberale Geist auch, dass es jetzt wirklich auch nur noch so ein Rettungsseil ist. Auch das greift nicht immer, aber dieses Rettungsnetz haben wir noch. Beispielsweise das Bürgergeld, das existiert schon noch. Aber auf der anderen Seite, man kann auch nicht sagen, dass der Staat in einem signifikanten Maße mit Steuergeldern, mit öffentlichen Geldern den Vermögensaufbau der unteren Hälfte in welcher Form auch immer, großartig fördert. Vielleicht an dieser Stelle kann ich mal so das Verhältnis der Vermögensverteilung mal in den Raum werfen. Die unteren 50% in Deutschland besitzen zusammen 1,3% des gesamten Volksvermögens. Das sind 40 Millionen Menschen sind das. Es gibt 227 Milliardäre, zumindest laut dem Manager-Magazin in Deutschland. Die besitzen rund 20%. Wenn wir jetzt die Millionäre noch hinzunehmen, dann kommen wir bereits auf 45%. Und wenn wir dann jetzt noch die oberen 20%, ich habe es im Buch Die Wohlhabenden genannt, mit hinzuzählen, dann kommen wir auf 85%. Also 85% des Volksvermögens gehören den wohlhabendsten 20% der Bevölkerung. Das ist schon ein Maß an Ungleichverteilung, das wirklich seinesgleichen sucht. In Deutschland übrigens ist das auch eine recht junge Entwicklung. Also seit dem Zweiten Weltkrieg ist das mit Abstand ungleichste Zahl, die in Deutschland überhaupt zu ermitteln ist.
Während es auf der einen Seite also mehr mittellose Menschen in Deutschland gibt, wächst auf der anderen Seite der Reichtum bei den ohnehin Vermögenden. Aber geht das nicht auch ein bisschen in Richtung Neiddebatte?
Nee, überhaupt nicht. Es hat damit Neid überhaupt nichts zu tun. Jedem Wohlhabenden sei sein Wohlstand gegönnt. Also es geht um zwei Dinge. Einmal um volkswirtschaftliche Fragen und einmal um die Frage, wie gerecht kann eine Gesellschaft sein? Denn mit Vermögen ist natürlich auch immer Macht verbunden. Und eine große Vermögenskonzentration bedeutet daher auch immer eine Machtkonzentration. Also beispielsweise sehr, sehr wohlhabende, sehr reiche Familien finanzieren in Deutschland nahezu alle Thinktanks, alle Stiftungen. Diese Stiftungen, die greifen auch sehr, sehr aktiv in die politische Debatte ein. Die Parteispenden kommen fast ausschließlich von sehr, sehr wohlhabenden Familien und. Also die Liste könnte man lange fortsetzen. Alle großen Medien, außer den öffentlich-rechtlichen, alle privaten großen Zeitungen gehören allesamt Familien, die in der Top 500 dieses Manager-Magazins drin stehen, sprich Superreichen. Und da können wir dann eigentlich kaum noch von Demokratie sprechen. Das ist dann Oligarchie. Die volkswirtschaftliche Seite muss man natürlich auch betrachten. Gerade die deutsche Volkswirtschaft, die lebt auch von der Binnennachfrage, von der breiten Binnennachfrage. Das heißt, dass wir eine breite Kaufkraft haben. Die Wirtschaft, das sind auch nicht, wie ja gerne auch so in Wirtschaftszahlen der Zeitungen dargestellt, die paar Großkonzerne, die wir in Deutschland haben. Die machen zwar einen großen Anteil des Umsatzes aus, das stimmt, aber ein Großteil unserer Mitbürger ist beschäftigt in kleinen und mittelständigen Betrieben. Und die sind es eigentlich, die die ganze Volkswirtschaft am Laufen halten. gibt ja das schöne Zitat, Autos kaufen keine Autos, Menschen kaufen halt Autos. Klar, und diese Menschen müssen irgendwie ihr Geld verdienen und das verdienen sie im Zweifel in der Kneipe um die Ecke, bei dem kleinen Metallbaubetrieb, im Handwerk, als Gärtner und so weiter und so fort. Und gerade eben so diese kleineren Betriebe, die leben natürlich ganz stark von der breiten Kaufkraft. Und wenn diese breite Kaufkraft nicht vorhanden ist, dann fährt die gesamte Volkswirtschaft an die Wand. Deutschland ist ja nun jetzt nicht irgendeine Volkswirtschaft, die jetzt nur im Billiglohnsektor für den Export produziert. Das können wir weiterhin machen. Aber davon lässt sich natürlich so ein 80 Millionen Einwohner starkes Industrieland, davon kann es sich nicht ernähren. Das muss in die Breite gehen. Und dafür, dass es in der Breite auch funktioniert, brauchen wir eine Nachfrage. Das merken wir übrigens momentan, dass es da hinkt, dass gerade durch die steigenden Energiepreise, warum in Deutschland die Volkswirtschaft so schwächelt. Das hat nicht nur was jetzt mit der Großindustrie zu tun, sondern in ganz, ganz großem Bereich ist das auch die ja schwächelnde Binnennachfrage.
Sie haben für Ihr Buch ja auch zahlreiche Statistiken studiert, die Ihre These belegen. Sind denn diese Statistiken von Politik und Medien eher umgedeutet oder heruntergespielt worden? Weil wenn wir uns beispielsweise den Kanzler, den Wirtschaftsminister oder andere Politiker im Fernsehen anschauen, da klingt das nur teils schlimm.
Ja, lustig ist ja, dass diese Statistiken gar nicht offiziell erhoben werden. Von staatlicher Seite gibt es zwar einen Armutsbericht, da weiß man auch statistisch ziemlich alles. Auf der anderen Seite vom Reichtum weiß man statistisch fast nichts. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ein Großteil des Vermögens halt auf ziemlich wenige Haushalte konzentriert ist. Und diese Haushalte, die werden weder von den Finanzämtern systematisch noch durch irgendwelche Studien wirklich systematisch erfasst. Es gibt so ein paar vom DIW und von der Bundesbank. Das sind allerdings nur Stichproben, bei denen die Superreichen grundsätzlich nicht dabei sind. Und von den, nennen wir sie mal Millionären, ist dort vielleicht, wenn wir Glück haben, eine Handvoll dabei. Nun, da kann ich mir natürlich keinen statistischen Überblick machen. Also es ist gar nicht gewollt, dass diese Statistiken offiziell erhoben werden. Im Buch habe ich mich sehr viel auch auf sekundäre Recherchen, wie sie beispielsweise das Manager-Magazin mit seiner Top-500-Liste macht, über Mengenstatistiken, die werden ja erhoben von der Bundesbank, also beispielsweise, wie hoch jetzt die Geldvermögen sind in den einzelnen Sektoren, wie hoch der Wert der gesamten Immobilien sind, das wird schon erhoben, bloß es wird nicht dem gegenübergestellt, wem das gehört. Und statistisch kann man sich, wenn man da so ein paar Tricks anwendet, kann man sich dem zumindest nähern.
Nun ist der Trend der vergangenen, sagen wir mal 5 Jahre, wie Sie beschreiben, katastrophal für das Land und auch für den Mittelstand. Wenn sich dieser Trend so fortsetzt, welche konkreten Auswirkungen sehen Sie denn dann?
Ja, auch da haben wir auf 2 Ebenen. Die eine Ebene ist die volkswirtschaftliche. Also da sehe ich ziemlich schwarz, also dass es noch weiter bergab geht, dass die Binnennachfrage noch weiter abnimmt und das Ganze halt dann in so eine negative Rückkopplung reinkommt. Gesunkene Nachfrage, dann schlechtere Ergebnisse im Mittelstand, Firmenschließung, mehr Arbeitslosigkeit. Folge daraus ist dann wieder eine sinkende Binnennachfrage und ich sehe die Politik momentan auch nicht wirklich gewillt, halt diese negativen Rückkopplungen zu stoppen. Auf der anderen Seite ist das auch eine Entwicklung, die jetzt sicherlich verstärkt wird, nämlich die ja Unzufriedenheit der Leute mit dem in Anführungszeichen System, die sich halt, ja, das sieht man ja schon heute, dass die Leute immer unzufriedener sind, dass sie auch in unser demokratisches System, das trotz der massiven Fehler, die es hat, generell eigentlich eine ganz gute Idee ist, also das Grundgesetz ist ja toll geschrieben, wenn es nur mal so in der Realität auch so gelebt würde, da sehe ich auch eine große Gefahr, dass die Gesellschaft letztlich vielleicht sogar daran zusammenbricht. Das ist jetzt sehr schwarz gemalt, aber zumindest, dass diese Risse in der Gesellschaft, die jetzt schon vorhanden sind, dass die sich dadurch noch deutlich stärker vertiefen.
Sagt der Journalist und politische Blogger Jens Berger, der auch für die Nachdenkseiten tätig ist. Die Neuauflage seines Buches »Wem gehört Deutschland?« ist aktuell im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.